Moin und herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe von FraKaltschö. Ich habe mir mal von meinen männlichen Kollegen auf diesem Kanal sagen lassen, dass man so dieses Format beginnt und tue es ihnen jetzt einfach mal gleich. Will aber gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Mia, für die, die es noch nicht wissen. Und würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein mit einer Frage von Leo der Profi. Moin Mia, da hier mittlerweile alles in eine Rangliste gepackt wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist, stimmt, ein kleines Bundesliga-Sportdirektoren-Ranking. Wer hat in seiner bisherigen Amtszeit unter den jeweiligen Bedingungen den besten und ausgewogensten Kader zusammengestellt? Grüße aus der Heimat des Filderkrauts. Ich weiß nicht, wo das ist. Irgendwo im deutschsprachigen Raum wird es schon sein. Aber Grüße auf jeden Fall zurück und ich würde die Frage mal nicht ganz ummodellieren, aber an einer kleinen Stelle ein bisschen verändern. Und zwar ist es in Deutschland oder allgemein auch weltweit bei Vereinen ja so, dass diese Titel Sportdirektor, Sportvorstand, technischer Direktor, Direktor Sport, Geschäftsführer Sport, sportlicher Leiter und so alles so ein bisschen Synonyme für so ein bis drei Positionen sind, die sich auch bei vielen Vereinen überschneiden, wo dann das Aufgabenprofil eines Sportdirektors bei Verein X eigentlich das des Sportvorstands bei Verein Y ist, und habe mich jetzt so ein bisschen mal an der zweiten Formulierung in der Frage orientiert, und zwar wer für die Kaderzusammenstellung zuständig ist, und mich deshalb am Begriff Manager mal irgendwie orientiert. Ich werde also die drei Manager ranken, die Top drei Manager der Bundesliga ranken. Ich gehe jetzt nicht alle durch, sondern eben nur die besten drei, die mir so einfallen. Ich habe über Platz drei eine ganze Weile nachgedacht, habe mich letztendlich, und es tut mir fast ein bisschen weh, das zu sagen, nicht als Disrespect gemeint, aber weil ich an anderer Stelle in der Vergangenheit schon sehr laut und bestimmt auch Bayer Leverkusen dafür kritisiert habe, was sie machen, dass sie eben Mittel haben über die andere. Oder was heißt, ich habe nicht Bayer Leverkusen dafür kritisiert, aber ich bin zumindest sicher gegangen zu erwähnen, dass Leverkusen eben andere Mittel hat als der durchschnittliche Bundesligist durch die Involvierung von Bayer als Konzern dahinter. Und trotzdem muss für mich Simon Rolfes als Kaderzusammensteller hier mit rein. Weil klar, es geht so ein bisschen unter den jeweiligen Bedingungen. Das sind eben die erhöhten Mittel, und trotzdem muss man sagen, Simon Rolfes hat am Ende bei Bayer Leverkusen in den letzten Jahren extrem starke Arbeit geleistet, und zwar so starke Arbeit, dass man Vereine wie Borussia Dortmund überholen konnte, was vor ein paar Jahren nicht denkbar war, oder auch Vereine wie RB Leipzig, die ebenfalls, sage ich mal, unter unfairen Voraussetzungen arbeiten, nochmal in einem ganz anderen Maße natürlich, aber umso beeindruckender ist es eben. Und was viele vergessen, klar, andere Vereine in der Bundesliga mit dem Standing von Bayer Leverkusen hätten vielleicht nicht mal eben einen Jonas Hofmann wegkaufen können oder mal eben einen Alex Grimaldo nach Deutschland lotsen können. Aber es liegt auch vieles an Xabi Alonso. Und das war ein Gamble von Bayer Leverkusen, denn da konnte sich niemand vorstellen, dass der so durch die Decke geht und so erfolgreich ist, wie er es jetzt war. Und das war eben auch Simon Rolfes. Und klar, ist Trainer, nicht Kader, gehört aber für mich dazu. Deshalb Simon Rolfes auf der 3, auf Platz 2. Ein chronisch unterbewerteter Manager, zumindest für die, die nicht ganz so oft, wenn es um die Top 3 von irgendwas geht, in die untere Tabellenhälfte gucken. Da macht Andreas Bornemann beim FC St. Pauli nämlich extrem solide Arbeit, und zwar seit er da ist. Er hat jetzt für die Bundesliga mit wenig Mitteln einen Kader zusammengestellt, der zwar offensichtliche Schwachstellen hat, allen voran in der Sturmspitze, außerdem konnte man den Abgang von Marcel Hatte nicht so gut ersetzen, liegt aber eben auch daran, dass St. Pauli über, anders als Leverkusen zum Beispiel, sehr limitierte Mittel verfügt. Die scouten in der estnischen Liga und holen jetzt auch im Winter von dort ihre Stürmer. Das ist ein völlig anderes Game und meines Erachtens fast sogar noch schwerer zu spielen, weil die großen Namen, die hat jeder auf dem Zettel, die kleinen Namen, die dann am Ende trotzdem funktionieren, eben nur die, die sich wirklich Gedanken machen, und das macht Bornemann seit Jahren mit wenig Budget extrem gut. Er hat es so geschafft, vor dem HSV aufzusteigen, vor anderen Vereinen, die einen höheren Kaderetat hatten, und er hat Fabian Hürzeler behalten, und beziehungsweise Timo Schulz wurde entlassen, und dann ist Fabian Hürzeler als Co-Trainer eben in die Position gerutscht und durfte auch seinen Job behalten, und das ist das größte Puzzleteil für den Aufstieg gewesen, auch Job von Andreas Bornemann gewesen. Auch Alexander Blessin hat sich ich würde sagen, als würdiger Nachfolger bisher zumindest erwiesen. Insofern würde ich Andreas Bornemann da auf jeden Fall mit reinzählen. Auf Platz 1, wenig überraschend, kein Hot Take, aber es ist so, an Markus Krösche führt kein Weg vorbei. Der hat aus Eintracht Frankfurt Jahr für Jahr für Jahr eine enorm gute Mannschaft gemacht, die meistens besser abschneidet, als man von ihnen erwartet. Und vor allem, ist ja aktuell auch mit Omar Mamouche Thema, schafft Krösche es immer wieder, irgendwelche Rohdiamanten auszubuddeln. Mamouche, der ja in Wolfsburg auch nicht irgendwie ein völliger Flop war, aber auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, hat er geholt und der ist jetzt der absolute Superstar, hat die Position gewechselt, ist eher von der Außenbahn ins Zentrum gerückt, ist dort ja der beste Spieler der Hinrunde der Liga gewesen. Und so schafft er es eben immer wieder, dass man sich als Eintracht Frankfurt-Fan vielleicht denkt, scheiße, jetzt ist Kolumani weg oder scheiße, jetzt ist Kostic weg, scheiße, jetzt ist Jovic weg, scheiße, jetzt ist Sebastian Haller weg. Und dann zaubert er eben die Mamouches und Ekitikes dieser Welt aus dem Hut. Und das macht dann sowieso finanziell enorm viel Sinn, als auch die alten Juwelen vergessen. Das ist schon eine Leistung, die kein anderer Manager in der Bundesliga bei seinem aktuellen Verein so geleistet hat. Insofern Krösche auf der 1 mit einer Honorable Mention für Fabian Wohlgemuth. Machen wir aber weiter mit der Frage von Cassius Clay 7078, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig ausgesprochen. Welche Fußballstadien möchtest du unbedingt noch besuchen, gerne national und international, und was macht das perfekte Stadionerlebnis für dich aus? Gute Frage, sehr gute Frage. International fällt mir das San Siro ein, nicht mal, weil ich irgendwie zu Milan oder zu Inter so eine besondere Beziehung habe, aber einfach, weil ich noch nie ein Serie A-Spiel gesehen habe. Das stimmt gar nicht. Ich war mal bei der AS Rom. Aber noch nie ein Spiel in Mailand. Das reicht schon. Und das unbedingt mal machen will. Und außerdem, dass San Siro halt einfach architektonisch eins der einzigartigsten und beeindruckendsten Stadien der ganzen Welt ist. Unbedingt will ich das nochmal sehen. Natürlich am liebsten beim Derby. Aber das Santiago Bernabeu gehört auch damit rein. Auf jeden Fall. Klar, es hat durch den Umbau etwas von seinem Charme verloren, aber ich bin als Kind so ein bisschen mit Real Madrid aufgewachsen als der absolute Höhepunkt des Fußballs. So, es ging nicht größer und es geht meines Erachtens auch immer noch nicht größer. Und einmal à la Madrid in dem Stadion zu hören, ich glaube, das wird schon ein bisschen was mit mir machen. Dann nach Braga würde ich auch gerne mal reisen, einfach weil das Stadion auch unfassbar ist. National gibt es einige, in denen ich noch nie war, wo ich gern mal hin würde. Ich bin schon relativ viel auswärts gefahren, deswegen wundert es einen vielleicht, aber ich war zum Beispiel noch nie in Köln im Müngersdorfer Stadion und das würde ich sehr gerne mal machen. Am liebsten natürlich auch auswärts mit dem HSV. Das perfekte Stadionerlebnis orientiert sich für mich wiederum an so ein paar mehreren Faktoren. Ich glaube, die Begleitung ist das Wichtigste. Wenn ich zum HSV gehe, gibt es da so eine Gruppe an Kumpels, mit denen ich das irgendwie gerne mache, mit denen ich dann auch eine gute Zeit habe, weil die emotional genauso daran hängen. Hin und wieder gehe ich auch mal mit Familienmitgliedern, mit meinem Vater ins Stadion, der mich zum HSV gebracht hat. Das ist dann nochmal so eine spezielle emotionale Komponente. Danach ist es natürlich der Ausgang des Spiels, der irgendwie entscheidend ist, aber tatsächlich, meistens ist er, beziehungsweise erst nur dann entscheidend, wenn ich meinen eigenen Verein sehe. Und ein guter Stadionbesuch muss nicht zwingend der HSV sein, weil es ist underrated, zu anderen Vereinen zu gehen, weil man da einfach dann so unbeschwert eine gute Zeit haben kann, ohne emotional verstrickt zu sein. Da kommt es dann wiederum auch extrem natürlich auf die Begleitung an. Aber deswegen habe ich zum Beispiel sehr oft bei der Hertha eine gute Zeit. Da sympathisiere ich zwar und bin meistens für Hertha, aber wenn Hertha verliert, ist mein Tag auch nicht gelaufen und ich kann dann trotzdem noch irgendwie mit Freunden unterwegs sein und ohne schlechte Laune eine gute Zeit haben. Auch zwei Faktoren, die mit reinspielen, nicht die allerwichtigsten, sind das Essen. Ich esse zwar nicht gerne im Stadion, aber ich probiere, also ich nehme nicht so eine riesen Mahlzeit zu mir, aber ich probiere mich gerne mal so rum. So das Fischbrötchen bei St. Pauli zum Beispiel, musste ich mal zugeben, war gut. Das Fischbrötchen beim HSV wiederum ist aber auch sehr gut und das nehme ich dann schon gerne mit. Und das Wetter, weil bei minus 10 Grad im Olympiastadion zum Beispiel kann man sich danach die eingefrorenen Füße quasi abtrennen, weil man sie eh nicht mehr spürt. Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Hanse Banger 7902. Moin Mia, siehst du Parallelen zwischen dem BVB und den abgestürzten Traditionsvereinen wie Schalke oder deinem HSV? Und wenn ja, wird dem BVB mittel- bis langfristig dasselbe Schicksal ereilen? Grüße aus Braunschweig, Hannes. Grüße zurück nach Niedersachsen. Ich würde mal sagen, jein. Weil natürlich kann man sagen, Schalke und der HSV waren in, bevor sie ihren sportlichen Niedergang erlitten haben, waren sie in gar nicht so unterschiedlichen Situationen, wenn man sie mit dem BVB vergleicht, weil auch Schalke und der HSV, da wurde immer gesagt, too big to fail. Die sind zu groß. Der HSV kommt aus einer Millionenstadt. Schalke wiederum ist einer der größten Sportvereine Deutschlands und hat so viele Mitglieder und so viele Fans und niemals werden die so abstürzen. Das würde ich auch mittlerweile immer noch sagen, wenn man sie mit anderen Vereinen wie 1860 zum Beispiel vergleicht oder wenn wir noch eine Liga runtergehen, Alemannia Aachen. Beziehungsweise, wenn wir ein Jahr zurückdenken und dann noch eine Liga runtergehen. Aber ich glaube eben trotzdem, dass der BVB weder in die Kategorie dieser völlig abgestürzten Traditionsvereine noch der Marke HSV Schalke gezählt werden darf. Denn obwohl sie einiges gemein haben, zum Beispiel dieser Fetischismus für Stallgeruch, den Schalke mit dem BVB vereint, dass man unbedingt irgendwie Borussen bzw. Schalker haben möchte, dass man denkt, Malochertum ist ja auch so eine Ruhrpott-Krankheit so ein bisschen, dass man denkt, Malochertum würde einen im Fußball zwingend zum Erfolg führen. Das haben sie gemeinsam. Viele Stimmen, die mitreden wollen. Alles unruhige Umfelder, auch beim HSV zum Beispiel. Dieses Gefühl, dass Spieler und Trainer und Verantwortliche, wenn sie zum Verein kommen, egal Schalke, HSV, BVB, schlechter werden. So eine Art Fluch. Das eint all diese Vereine. Trotzdem gibt es Unterschiede. Sie sind auf unterschiedliche Arten und Weisen abgestürzt. Schalke und der HSV. Beim HSV war es langsamer, über ein Jahrzehnt oder wahrscheinlich mehr, über zwei Jahrzehnte erstreckt. Bei Schalke war es jetzt sehr plötzlich in den letzten so 5 bis 7 Jahren, wo die Fallhöhe auch einfach extrem hoch war. Bei Dortmund ist es so ein bisschen ein Mittelding, was ja erstmal gar nicht so aussagekräftig ist, aber ich glaube, die entscheidendsten Unterschiede sind, dass es beim BVB keine fußballfremden Geldgeber gibt, die mitreden wollen. Schalke hatte Clemens Tönnies, der HSV hatte oder hat Klaus-Michael Kühne. Und der BVB ist einfach nicht so ein Chaosverein wie beide. Da gibt es nicht so die ganz absurden Geschichten wie Spieler, die um den Arena-Ring gejagt werden, noch nicht. Oder Rucksäcke mit Gehaltslisten, die im Park verloren werden. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied und mal abgesehen davon ist auch der BVB einfach nochmal eine Nummer größer, zumindest was die sportliche Relevanz betrifft. Er hat sich einfach in, sage ich mal, der aktuellen Version des modernen Fußballs, die wir haben, noch viel fester etabliert als der HSV und Schalke. Und nachdem der BVB in den letzten 15 Jahren zweimal das Champions-League-Finale erreicht hat, Richtung HSV und Schalke zu gucken, finde ich dann an diesem Punkt doch etwas zu früh. Also ich sag mal so, kein Verein ist sicher, das sehen wir am HSV, das sehen wir an Schalke. Trotzdem würde ich beim BVB sagen, halblang machen. Erstmal ist, glaube ich, das schlimmste Szenario, dass man die Champions League nicht erreicht. Machen wir weiter mit noch einer anderen Frage von Leo, der Profi. Mia, grüß dich doch erstmal. Wie würde deine aktuelle Bundesliga-Top-11 aussehen, wenn du dich pro Mannschaftsteil, das heißt Torwart, Verteidigung, Mittelfeld und Angriff, bei nur einem Team bedienen dürftest? Ich habe das jetzt so verstanden, dass ich auch bei jedem dass ich auch eine Mannschaft nur einmal benutzen darf, dass ich also nicht sagen könnte, ich nehme einmal den ganzen Bayern-Kader in jedem Mannschaftsteil. Deshalb habe ich mich auf der Torwartposition nicht für Alexander Nübel entschieden, sondern für Oliver Baumann, dementsprechend für die TSG Hoffenheim, weil ich bin der Meinung, dass Nübel aktuell der beste Bundesliga-Keeper ist, aber ich wollte mir Stuttgart noch für einen anderen Teil meiner Mannschaft aufheben. Da komme ich aber gleich zurück, denn in der Abwehr ist es erstmal der FC Bayern München. Das ist rein zahlenmäßig aktuell auch die beste Bundesliga-Defensive und ein Rückhalt, den ich nicht missen will. Vor allem, weil ich in den anderen beiden Mannschaftsteilen okayer damit bin, nicht die Bayern zu wählen. Was nicht daran liegt, dass Mittelfeld und Angriff der Bayern nicht enorm stark sind. Also wir wissen alle, wer die Unterschiedsspieler bei den Bayern sind. Das sind Kimmich, Kane, Musiala etc. Trotzdem glaube ich, dass ich zum Beispiel mit Stuttgarts Mittelfeld um Stiller, um Carrasco extrem gut aufgestellt wäre. Genauso wie mit Leverkusens Offensive rund um Patrick Schick und Florian Wirtz. Ich glaube, da beschwert sich erstmal niemand. Dementsprechend würde ich jetzt aus dem Bauch heraus erstmal so meine Mannschaft aussehen lassen. Im Tor Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, in der Abwehr Bayerns Defensivverbund, egal in welcher Konstellation, möglich ist natürlich die Bestbesetzung, Stuttgarts Mittelfeld und Leverkusens Offensive. Machen wir weiter mit der Maniac 31. Hi Mia, ranke bitte mal alle Trainer der Bundesliga danach, was du denkst, wer der trinkfesteste ist. Spannende Frage. Ich musste kurz schmunzeln und vor allem dann eine Weile drüber nachdenken. Hab's aber einfach mal gedacht. Ich würde sagen, wir gehen es im Schnelldurchlauf durch. Ich muss nicht zu allem was sagen. Das meiste sind nur Vibes. Ich habe ja eh keine Argumente, denn tatsächlich habe ich mit niemandem auf dieser Liste bisher mal in einer Kneipe gesessen. Aber trotzdem würde ich aus dem Bauch heraus folgendes Ranking abgeben. Auf Platz 18, Nuri Sahin, sorry, sage ich jetzt einfach mal so. Auf Platz 17 Julian Schuster, dem traue ich auch nicht so viel am Glas zu. Auf Platz 16 Xabi Alonso, ich glaube, der trinkt gern mal ein Glas Wein oder ein Glas Champagner oder ähnliches. Cava vielleicht, der ist ja Spanier. Aber ich glaube, er spürt es dann auch relativ schnell. Er macht es gern, aber ihm reicht auch so anderthalb Gläser Sekt. Machen wir weiter. Auf Platz 15 mit Marco Rose, auch nur vom Vibe her. Auf Platz 14 mit Christian Ilzer, unteres Mittelfeld. Danach 13 Dino Topmöller, 12 Bo Henriksen. Ich glaube, mit dem kann man gut trinken. Ich glaube, man hat eine gute Zeit, aber ihm reichen auch zwei Bier und er ist gut gelaunt, um es mal so zu formulieren. Auf Platz 11 Gary Seoane, auf Platz 10 Vincent Kompany, solides Mittelfeld. Das gilt auch für Ralf Hasenhütte. Auf Platz 9 Jes Torup, auf 8 Alexander Blessin, nicht zu unterschätzen, er ist Schwabe. Auf Platz 7 und auf Platz 6 Frank Schmidt. Und jetzt kommen wir zur Top 5, Sebastian Hoeneß. Irgendwie sehe ich dem an, dass der einiges abkann. Auf Platz 4 Marcel Rapp, denn die Kieler Kneipenterroristen, vielleicht hat er mittlerweile was von ihnen gelernt. Und dann auf Platz 3 Ole Werner. Ich kann es nicht erklären, aber ich glaube, der Mann hat in seinem Leben noch nie einen Tropfen Alkohol gespürt. Geschmeckt ja, aber das macht nicht viel mit ihm. Ich glaube, er kann es gut ab. Dann auf Platz 2 Steffen Baumgart, auch nur Vibes. Und auf Platz 1 Dieter Hecking. Der ist lang genug dabei. Das ist alles, was ich dazu sage. Dann machen wir weiter mal wieder mit einer etwas sportlicheren Frage. Und zwar von Leandro Rocco 5659. Hey Mia, Amorim hat seine Mannschaft als das potenziell schlechteste United aller Zeiten betitelt. Kannst du dieser Aussage einerseits inhaltlich, andererseits auch in Bezug zur zwischenmenschlichen Situation von Amorim in diesem Club einordnen? Liebe Grüße aus einem Büro, liebe Grüße aus einem Studio zurück, aber Kraft und mein Beileid, denn auch ich war heute schon in einem Büro. Erstmal vielleicht zum Kontext, Ruben Amorim, der Trainer von Manchester United, hat seine Mannschaft als das schlechteste United in History, also aller Zeiten, bezeichnet nach der Niederlage gegen Brighton and Hove Albion. Er soll völlig durchgedreht sein und sogar einen Bildschirm in der Kabine, einen Fernsehbildschirm irgendwie beschädigt haben, was sehr untypisch ist für Amorim, denn über ihn wird gesagt, dass er erstmal gar nichts sagt, die Analyse am nächsten Tag abwartet und dann sich irgendwie umfänglich auch gegenüber der Mannschaft äußert. Diesmal was anders, denn ihm ist die sogenannte Hutschnur geplatzt und ich tu jetzt Leandro Rocco mal den Gefallen und ordne das ein wenig ein. Erstmal inhaltlich. Nein, es stimmt natürlich nicht, dass das die schlechteste United-Mannschaft aller Zeiten ist. Das ist zwar eine teilweise etwas wirr zusammengestellte Mannschaft, die auch, sage ich mal, dürftige Statistiken aufweist. Zum Beispiel hat United, ich habe es mir extra rausgesucht, das letzte Mal in der Saison 1893-94 zu diesem Zeitpunkt eben der Saison 6 Heimniederlagen gehabt, um jetzt auf das Brighton-Spiel zum Beispiel Bezug zu nehmen. Aber von den individuellen Spielern und wahrscheinlich auch als Team ist es natürlich auf gar keinen Fall Uniteds schlechteste Mannschaft aller Zeiten. Das verrät ja fast schon ein bisschen die Jahreszahl, die ich eben gesagt habe. Diesen Club gibt es schon so lange. Das wäre der absolute Wahnsinn, wenn jetzt im modernen Fußball, wo sich auch der Fußball immer weiterentwickelt hat, immer besser geworden ist, ausgerechnet das die schlechteste Mannschaft war. Nach der Logik würde ja allein schon die allererste Mannschaft weil es irgendeine Amateurtruppe war, die nicht professionell trainiert hat, eigentlich die schlechteste sein. Rein statistisch sind wir zum Beispiel bei 1930-31. Dort ist United abgestiegen. Sie wurden 22. und haben nur 16,7% ihrer Spiele gewonnen. Nur von den Saisons, wo United in der ersten Liga war. Schon klar, dass Amorim das eigentlich nicht meinte, dass man das schwer vergleichen kann. Ich würde auch vielleicht mitgehen, wenn man sagt, okay, seit, sage ich mal, die heutige Premier League-Ära Anfang der 90er angefangen hat, könnte es sein, dass diese United-Mannschaft sehr weit unten mit dabei ist. Aber im Endeffekt bringt es auch nichts, das alles zu vergleichen, weil es unter so vielen, vielen verschiedenen Voraussetzungen stattfindet. Die Gegner sind andere, der Fußball an sich ist anders, die Liga ist eine andere und so weiter und so fort. Viel wichtiger sind ja, und danach fragt die Frage auch, die Schlüsse, die man jetzt daraus zieht. Für United ist das schon irgendwie eine ernüchternde Bilanz, denn als Ruben Amorim kam, dachte man, okay, das ist irgendwie ein junger, spannender Trainer, der jetzt auch nicht von irgendwo kommt. Man hat sich da schon einfach mehr erhofft als das, was jetzt kam, womit ich gar nicht implizieren will, dass das zwingend am Trainer liegt, sondern es ist natürlich auch so ein bisschen das Eingeständnis, dass diese Mannschaft vielleicht untrainierbar ist, wenn jetzt ein Trainer nach dem anderen an ihr verzweifelt, außer Interimstrainer Ruud van Nistelrooy, aber das sind ja völlig andere Voraussetzungen. Gleichzeitig könnte man natürlich sagen, man muss einem Trainer Zeit geben. Als Alex Ferguson damals übernommen hat, hat er 4 Jahre gebraucht, um die Mannschaft wirklich in die Erfolgsspur zu bekommen. Die ersten Saisons sahen da auch nicht gut aus, er hat aber eben die Zeit bekommen. Das Fußballgeschäft ist heute schnelllebiger, da ist das alles nicht so einfach, aber trotzdem muss United sich irgendwas überlegen, weil diese aktuelle Strategie, die sie fahren, und zwar Trainer holen, rausschmeißen, weil er irgendwie droht, aus den Top 6 oder aus der Champions League eben zu fallen, das klappt ja nicht, denn Ole Gunnar Solskjaer wurde für einen schlechteren Zustand zum Beispiel entlassen, als das, was Amorim jetzt nach gut zugegebenermaßen wenigen Wochen vor sich hat. Es ist schon hart. Man kann natürlich nur mutmaßen, was solche Aussagen mit einer Kabine machen. Das kommt auf die Spielertypen drauf an. Manche wollen ja so jemanden, der hart ist, der sie anschreit. Andere brauchen eher die weichere Hand oder wollen eher mit simternen Handschuhen angefasst werden, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, nach 3 Wochen schon solche Register, oder es sind keine 3 Wochen, aber nach wenigen Wochen schon solche Register zu ziehen, ist schon mutig. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich Profis von Manchester United, die viel Geld verdienen, die auch, glaube ich, größtenteils zu Recht viel von den eigenen fußballerischen Fähigkeiten individuell halten, sich sowas anhören wollen. Und da läuft ein Trainer natürlich Gefahr, schnell die Kabine zu verlieren, um mal die typische Phrase aus dem deutschen Journalismus zu bedienen. Also mal schauen, aber es ist ernüchternd, sowas von Manchester zu lesen und vor allem, weil man fast ein wenig mit den Schultern zuckt, da United ja einfach seit Jahren es nicht in die Erfolgsspur schafft. Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Mathisstef. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht, ich spreche es einfach so aus. Wird schon stimmen oder auch nicht. Moin Mia. Bis jetzt haben, glaube ich, alle von Calcio diese Frage beantwortet. Deshalb auch für dich die All-Time-Bundesliga. Also welche 18 Teams würdest du in die aktuelle Bundesliga wünschen? Grüße vom Dreiländereck. Grüße zurück. Und hier kommt standesgemäß meine Traum-Bundesliga. Ich glaube, spezifisch für 2 Vereine muss ich mich ein bisschen rechtfertigen. Den Rest ratter ich einfach nur so runter. HSV, Werder Bremen, wichtig, Nordderby. Bayern München, BVB, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart ist mit dabei, der 1. FC Köln, auch Schalke, Hertha, Dynamo Dresden, Kaiserslautern, Nürnberg, Hannover 96, 1860 München, der VfL Bochum und dann der FC St. Pauli, obwohl er gar nicht so ein traditioneller Erstligist ist und ich natürlich jetzt auch kein Fan bin als HSV-Fan, aber jedes Derby, was ich kriegen kann, nehme ich, egal mit wem. Am liebsten mit Werder, aber auch gerne mit St. Pauli. Und als letzte Mannschaft habe ich noch Bayer Leverkusen dabei. Und ich weiß, dass mir da viele ins Gesicht springen werden. Aber als Kind der 2000er ist Bayer Leverkusen für mich schon irgendwie Teil meiner persönlichen, und es geht ja um meine persönliche Bundesliga. Und da verbinde ich einfach ganz viel mit. Ganz viel Nostalgie, ganz viele Spieler, die ich als Kind cool fand, aber natürlich auch bevor ich Bundesliga geguckt habe. Bayer Leverkusen ist einfach schon recht lange Teil des ganzen Zirkus. Sind auch schuld daran, ein bisschen, dass es zu einem Zirkus geworden ist. Aber Da ist für mich einfach zu viel Nostalgie mit verbunden. Deswegen Leverkusen auch dabei. Machen wir weiter mit einer Frage von GHG677. Hey Mia, der HSV hat sich gegen Köln behauptet und die Tabellenführung übernommen. Kann der HSV diesen Aufwärtstrend beibehalten? Nach Jahren der Frühlingskrisen ist bei mir doch ein großer Zweifel da, ob Merlin es jetzt in seinem ersten Jahr als Cheftrainer schaffen kann, uns wieder ins Oberhaus zurückzuführen. Grüße aus dem hohen Norden, Grüße zurück. Ich lese der Frage ein wenig an, dass ich hier es mit einem HSV-Fan zu tun habe, also einem Gleichgesinnten. Und dementsprechend ist es mir noch viel wichtiger, mal mit einem Mythos aufzuräumen. Jahren der Frühjahrskrisen. Das stimmt natürlich. Wir hatten einige Frühlingskrisen, vor allem in den ersten drei Saisons unter später Hannes Wolf, Dieter Hecking und Daniel Thun auch ein bisschen, obwohl da auch die erste Krise schon etwas früher kam. Aber unter Tim Walter hat man zum Beispiel mal einen Rekord aufgestellt im Frühjahr. Und zwar in seiner ersten Saison gab es eine Aufholjagd im so März, April war das nach einem Spiel in Kiel, wenn ich mich recht erinnere, hat der HSV einen so krassen Run gestartet, dass man am Ende noch in der Relegation gelandet ist, der tatsächlich so von einem Zweitligateam vorher noch nie stattgefunden hatte. Insofern würde ich sagen, dass dieser Frühlingsmythos spätestens ab da und auch in den Folgejahren, wo die Krisen eher an anderen Saisonpunkten waren, meiner Meinung nach im Januar, im Februar und so weiter und so fort, gar nicht mehr so der Fall ist. Ich würde sagen, dass der HSV eine Krise in dieser Saison schon längst hinter sich hat. Die hat zur Entlassung von Steffen Baumgart geführt und eben jetzt zur Installation von dem vorigen Co-Trainer Merlin Polzin. Klar, es ist seine erste Cheftrainerstation. Er hat gerade erst die UEFA Pro-Lizenz gemacht, aber man muss Merlin Polzin zugutehalten. Er hat 4 Cheftrainer überlebt beim HSV. Er kam mit Danny Thun. Als Thun ging, ist er geblieben. Er ist unter Tim Walter geblieben. Er ist unter Steffen Baumgart geblieben. Und jetzt soll er auch weitermachen. Es muss ja immer Argumente dafür gegeben haben. Und ich glaube, Polzin identifiziert sich nicht nur als Fan mit dem HSV. Das mögen viele dieser Erzählungen. Vor allem ist er aber auch fachlich top von all dem, was ich miterlebt habe, von all dem, was mir auch Menschen aus dem viel, viel näheren Umfeld des Vereins, als ich es bin, erzählt haben. Die Stimmung beim HSV ist gerade, wie bei mir, vorsichtig optimistisch. Denn man hat wieder einen Trainer, der eine klare Idee davon hat, was man mit Ball anzustellen hat. Darauf ist der Kader nun mal ausgelegt, denn er wurde 3 Jahre lang nach den Wünschen und Bedürfnissen von Tim Walter, einem Ballbesitztrainer, formiert. Dann kam Steffen Baumgart, der etwas davon abgerückt ist. Und ich glaube eben, dass Merlin Polzin den Spielern jetzt etwas wieder die Freiheit zurückgibt, eigentlich nach ihrem Gusto zu spielen. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es einen zweiten Punkt, warum man optimistisch sein darf. Und zwar eine Mannschaft, der, du hast es schon in Form der Frühjahrskrise ein bisschen angesprochen, der über Jahre vor allem eins anzumerken ist. Und das ist nicht fehlende fußballerische Qualität oder eine nicht funktionierende Spielidee, sondern Verunsicherung. Die braucht vielleicht jemanden wie Merlin Polzin. Man hat es ja mittlerweile mit allem versucht. Man hat einen geholt, der irgendwie der harte Hund ist. Das war Steffen Baumgart. Da denkt man vielleicht auch, könnte bei so einer Mannschaft funktionieren. Jemand, der den Spielern zumindest einen ganz, ganz klaren Plan gibt. Das wollte Tim Walter. Ich weiß nicht, ob das immer genauso angekommen ist, auch bei der Mannschaft, aber es ist ein anderes Thema. Man hat einen, der den Spielern ein gutes Gefühl gibt, zwischendurch gehabt. Horst Rubisch war nur Interimstrainer, aber hey, die Relegation hätte man unter ihm damals auch noch erreichen können, nach Daniel Thun. Ich glaube, auch Thun war einer, der die Spieler menschlich abgeholt hat. Was man noch nicht hatte oder vielleicht noch nicht genug hatte, war einer, der mehrere Aspekte dessen vereint. Ein Fabian Hürzeler zum Beispiel, um mal den Namen, den man nicht nennen darf, zu sagen. Der hat den Spielern von St. Pauli einen sehr klaren Plan an die Hand gegeben. Wenn du Innenverteidiger bist und du kommst an den Ball in Minute, schieß mich tot und der Spieler läuft dich so und so an, dann hast du diesen einen bestimmten Pass zu spielen. Das war bei Hürzeler schon sehr extrem. Das ist bei Polzin ein bisschen lockerer. Aber auch er gibt seinen Spielern eine klare Vorstellung mit. Und Hürzeler war auch einer, der es geschafft hat, innerhalb der St. Pauli-Kabine. Und ich weiß gar nicht, inwiefern das wirklich mit Hürzeler zu tun hatte oder ob es einfach nur an der Mannschaft lag. Aber es war schon sehr geeint. Und da war, hast du schon gemerkt, hier kämpft jeder für jeden. Und alle sind abgeholt von dem Weg, auf dem man sich befindet. Und das ist etwas, das sich beim HSV gerade entwickelt. Das merkt man an den Aussagen der Spielern. Und allein das stimmt mich schon optimistisch. Man kann jetzt zum Beispiel das Köln-Spiel als Beispiel nehmen, wie es schon in der Frage steht. Da haben sich die Rollen etwas getauscht. In der Hinrunde hat der HSV auch gewonnen, aber hat weniger Chancen als Köln gehabt. Jetzt war es ein zähes Spiel, aber der HSV hatte die Überhand. Da geht man mit einem wesentlich besseren Gefühl raus. Ich bin sehr gespannt, was jetzt gegen Hertha und Hannover passiert und vor allem auch, was danach gegen Ulm passiert. Ein Team mit einer, ich würde mal sagen, anderen Startvoraussetzungen, wo man dann eben gegen einen tiefstehenderen Gegner auch Lösungen finden muss. Die nächsten Wochen werden vielleicht so ein bisschen Wochen der Wahrheit, aber ich bin optimistisch und mir bleibt auch ehrlicherweise nichts anderes mehr übrig, weil was soll's, Alter, ich will endlich hoch. Machen wir weiter mit einer Frage von Tommy H. Moin Mia, kleines Gedankenspiel. Sagen wir mal, dass Neymar ab jetzt gesund bleiben würde und er es nochmal drauf ankommen lassen will. Er wird im Februar 33 Jahre alt. Glaubst du, er könnte es theoretisch gesehen nochmal zur absoluten Weltklasse schaffen? Wo wäre sein Limit? Könnte er nochmal absolute Weltklasse werden? Bin kein großer Fan von ihm, aber war ja nun mal ein geiler Kicker. Grüße aus Braunschweig. Nochmal Grüße aus Braunschweig, beziehungsweise nach Braunschweig. PS, du machst das super, sehe dich gerne bei Calcio. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Nochmal Grüße. Neymar. Es ist so ein bisschen ein Enigma des Weltfußballs gewesen, seit er seine Karriere begonnen hat. Es ist ein Versprechen, das sich nie eingelöst hat und das dann auf die enttäuschendste Art und Weise zu Ende gegangen ist. So schien es zumindest, als Neymar nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Ich war damals sehr enttäuscht, aber auch nicht überrascht, weil man meiner Meinung nach in seinem Wechsel zu PSG schon gesehen hat, dass ihm vielleicht auch die finanziellen Vorzüge des Profidaseins wichtiger ist als der sportliche Aspekt, denn die Liga hatte nun mal wesentlich weniger sportliche Competition als die als La Liga und er hat ja mit PSG auch nie einen europäischen Titel gewinnen können. Aber trotzdem, du hast es auch gesagt, er ist bei mir nicht sonderlich beliebt, aber war nun mal zwischendurch ein geiler Kicker, auch bei PSG. Er war bei PSG fast schon ein bisschen unterbewertet, weil viele so enttäuscht von diesem Wechsel waren und die Messlatte, die immer an Neymar gelegt wurde, seit er von Brasilien nach Barcelona gewechselt ist, einfach so hoch war. Er hat ja dann auch später Transferrekorde gebrochen, dass kaum ein Spieler das überhaupt je hätte erreichen können. Er war dann dazu auch noch in der Messi-Ronaldo-Ära, wo quasi jeder Spieler im Vergleich zu diesen beiden absoluten Superfußballern verblasst ist. Trotzdem war Neymar, du hast es gesagt, ein geiler Kicker, der es nicht wieder an die Weltklasse schaffen wird, selbst wenn er Saudi-Arabien verlässt. Das heißt ja wohl, dass er zum FC Santos geht, seinem Jugendverein. Das ist irgendwie eine schöne romantische Geschichte. Für ihn sicherlich auch eine Art Komfortzone, obwohl er dort natürlich ewig nicht gespielt hat und wesentlich weniger Gehalt bekommen wird, als er es zuletzt gewohnt war. Aber es ist eben der FC Santos, wo er jetzt auch nicht mit der europäischen Weltklasse mithalten wird. Selbst wenn wir uns aber in das Gedankenexperiment, was du hier vorschlägst, begeben, er lässt es drauf ankommen, bleibt fit, arbeitet hart, wechselt meinetwegen nochmal zu einem europäischen Topclub. Neymar hat, ich würde mal sagen, ein äußerst schwieriges Jahr hinter sich in Saudi-Arabien. Er hat lange Zeit der Saison einfach verpasst, weil er verletzt war. Und dazu, wenn er gespielt hat, hat er in Saudi-Arabien gespielt. Ich habe mir mal für einen Selbstversuch bei Freunde den, also für einen Text quasi, einen ganzen Spieltag Saudi Pro League angeguckt. Und während ich von vielem überrascht war, zum Beispiel von der Menge an Fans, die dort ins Stadion gehen, wurde ich in einem bestätigt, und zwar das Niveau ist extrem niedrig. Damals war Neymar verletzt, das heißt, ich habe ihn nicht spielen sehen, ich habe ihn danach irgendwie in Ausschnitten ein paar Mal spielen sehen, aber ich habe zum Beispiel einen Karim Benzema gesehen, der völlig von der Rolle war. A, weil seine Mitspieler nicht so gut waren, aber B, weil es auch wirklich einfach so schien, als würde er persönlich, auch individuell, alles versuchen, aber es klappt einfach nicht, weil es halt einfach da drüben ein schlechteres Niveau ist, an das sich Fußballer auch irgendwann anpassen. Und es ist nun mal schwer, nach so langer Zeit wieder an so Top-Niveau anzuknüpfen, gerade wenn man 33 ist und gerade eine schwere Verletzung hinter sich hat. Ich glaube, für absolute Weltklasse würde es allein deshalb bei Neymar schon nicht mehr reichen. Vielleicht würde es nochmal bei so einem, ich sag mal, Europa-League-Club à la Sevilla oder sowas schaffen. Oder Villarreal oder was auch immer, um mal zwei spanische zu nennen. Aber absolute Weltklasse, sorry, Neymar, it's not happening for you. Machen wir weiter mit den letzten beiden Fragen, die ein kleines bisschen Fußball off-topic werden und schnell zu beantworten sind. Felix2805 fragt, hi Mia, off-topic, welche Sportart schaust, verfolgst und betreibst du neben dem Fußball am liebsten? LG aus Südbaden, LG zurück. Ich spiele am allerliebsten Tennis und habe das auch mein ganzes Leben lang gemacht, auch früher mal auf einem ganz ordentlichen Niveau. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so häufig und auch nicht mehr so gut. Also ich würde schon sagen von mir selber, dass ich ganz gut Tennis spiele, aber nicht mehr so wie früher, weil ich mal einen recht schwerwiegenden Eingriff am Rücken hatte. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber ich bin deshalb latent bewegungseingeschränkt. Ich kann immer noch alle Sportarten machen, aber die Belastung spüre ich halt irgendwann extrem. Deshalb mache ich es nicht mehr so viel, aber das ist auf jeden Fall am meisten und am liebsten. Und ich schaue auch am liebsten Tennis. Kann an der Stelle nur eine Empfehlung aussprechen. Wir sind ja auf den letzten Metern der Australian Open und es lohnt sich noch einzuschalten. Wo wir gerade bei Spielern waren, die man persönlich nicht so gerne mag, die aber extrem gut darin waren, was sie tun bzw. taten. Novak Djokovic hat mal wieder gegen Carlos Alcaraz bewiesen, dass er einfach einer der besten Sportler aller Zeiten, wenn nicht sogar der beste Sportler aller Zeiten ist, oder dass er sich zumindest um diesen Titel bewirbt. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Dann aus deutscher Perspektive sozusagen schreibt Eva Lüß, ne, oder hat eine fantastische Geschichte geschrieben bei diesem Turnier. Ich empfehle jedem, der sie nicht kennt, sich da mal reinzulesen. Sie hat eine, ich würde sagen, bewegte Geschichte, hat diverse Krankheiten irgendwie überwunden und ist jetzt trotzdem recht weit geschafft. Sie ist mittlerweile rausgeflogen, aber trotzdem ist das auf jeden Fall ein Player to watch und auch ansonsten macht Tennis mir immer sehr, sehr viel Spaß zu gucken. Machen wir weiter mit der letzten Frage. Cubes04 fragt, hey Mia, mal etwas off-topic, fühlst du dich als Frau im Fußballkosmos voll integriert oder gibt es Momente oder Situationen, in denen du dich aufgrund von Vorurteilen nicht ernst genommen fühlst? Das ist eine gute Frage, die mir recht häufig gestellt wird und das ist auch der Grund, warum ich sie beantworten wollte. Es ist nämlich natürlich ein bisschen eine ernstere Frage, die mich auch kurz ins Überlegen hat kommen lassen, weil ich mir sicher bin, dass auch manche, die dieses Video gucken, sich jetzt vielleicht erstmal denken, hör doch auch auf, darüber zu reden, dass du eine Frau bist. So. Aber es ist nun mal trotzdem so, dass das einfach eine Realität ist, mit der sich jeder oder jede Frau, die in einem männlich dominierten Berufsfeld irgendwie unterwegs ist, auseinandersetzen muss. Es ist nicht immer nur einfach. Es kann einem auch Türen öffnen, weil natürlich auch nach Frauen gesucht wird, die was mit Fußball zu tun haben. Gleichzeitig kann es einem oder es verschließt einem auch unglaublich viele Türen, beziehungsweise man hat oftmals das Gefühl, erstmal irgendein Quiz bestehen zu müssen, bevor man was sagen darf. Ich bin nicht für Culture Berlin, aber in anderen Situationen, für Freunde zum Beispiel, wenn ich, sage ich mal, irgendwie Ex-Fußballer, Ex-Profis, Aktive oder wen auch immer, ich will das jetzt gar nicht auf irgendwas spezifizieren, weil es manchmal passiert, aber oft auch nicht, Interviewer, ist das auch ganz oft so, dass ich dann halt als 22-jährige Frau in einem Raum sitze mit einem Mann, der sehr viel älter ist, am besten noch seinem Pressesprecher, auch Mann, sehr viel älter, und am besten noch seinem Berater, auch Mann, sehr viel älter. Und das schon dann Situationen sind, in denen man zumindest spürt, dass das Geschlecht auch ein Faktor sein kann. Natürlich nicht immer, aber manchmal. Und das sind irgendwie Realitäten, wo ich mich auch am Anfang fragen musste, habe ich da überhaupt Lust drauf? Habe ich Lust darauf, in solchen Situationen die einzige Frau zu sein? Habe ich Lust darauf, im Büro ständig, in Anführungszeichen, in der Unterzahl zu sein? Habe ich Lust darauf, manchmal gegen anreden zu müssen? Jetzt nicht in meinem persönlichen Arbeitsumfeld, weil ich das Glück habe, mit allen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, hier als auch woanders ein sehr gutes Verhältnis zu haben und mich da auch immer sehr respektiert fühle. Aber gerade wenn ich ins Internet gucke, zum Beispiel in meine DMs ehrlicherweise oder auch manchmal in Kommentarspalten, was ich aus genau diesen Gründen selten mache, denke ich mir schon manchmal, Alter, da muss man als Frau in einem männerdominierten Feld, egal ob im Fußball oder auch in anderen Berufsfeldern, davon gibt es ja genügend, wirklich auch Lust drauf haben und eine Menge Resilienz mitbringen. Und das ist natürlich eine Realität, mit der ich mich auch irgendwie, mit der ich meinen Frieden machen musste, mit der ich aber auch meinen Frieden gemacht habe, weil es natürlich umso wichtiger ist, auch anderen Frauen zu zeigen, hey, es gibt Frauen, die im Fußball oder auf der Baustelle oder im Ingenieurswesen oder egal welchem anderen von männerdominierten Feld tätig sind, die alles geben, damit es vielleicht in Zukunft auch für Folgegeneration einfacher ist oder natürlicher, selbstverständlicher ist. Und manchmal ist es auch schön, wenn ich dann auch andere, oder oft, eigentlich immer, ist es schön, wenn ich dann andere Frauen aus dem Business kenne oder kennenlerne und man dann so ein bisschen so eine Bonding-Experience haben kann. Und man sich gegenseitig erzählt, hey, ich kriege auch immer Kommentare, die eigentlich ein Kompliment sein sollen, es aber eigentlich gar nicht sind, wie für eine Frau hat sie aber Ahnung oder irgendwie sowas. Also ja, natürlich gibt es Momente, wo so Vorurteile eine Rolle spielen, aber voll integriert, wie es diese Frage formuliert, bin ich in meinem direkten Berufsumfeld, also die Menschen, mit denen ich wirklich jeden Tag zusammenarbeite, auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und sehr froh drum. Damit würde ich sagen, machen wir es zu und ich wünsche euch eine fantastische Restwoche. Es hat mir mal wieder Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt bald an diesem Tisch wieder. Ich freue mich jedenfalls drauf und macht's gut. Ciao, ciao.